Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen, zu dieser Regierungspressekonferenz. Ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen, sowie die Sprecher und Sprecherinnen der Ministerien und Regierungssprecher Stefan Cornelius. Außerdem haben wir Gäste, Studenten eines PR-Blog-Seminars von der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. Herzlich willkommen und spannende Pressekonferenz. Wir haben kein Kabinett, aber eine aktive Ankündigung des Auswärtigen Amtes. Herr Giese, bitte.
Vielen Dank. Eine Information für Sie. Außenminister Wadephul trifft heute am späten Nachmittag seinen argentinischen Amtskollegen Gerardo Wertheim. Deutschland und Argentinien sind enge Partner. Politisch und wirtschaftlich haben wir sehr, sehr viele gemeinsame Interessen. Diese Zusammenarbeit wollen wir noch weiter vertiefen. Das ist das Kernanliegen, um das es bei diesem Besuch geht. Die beiden Außenminister werden sehr viele verschiedene Themen besprechen, darunter Fragen der Handels- und Wirtschaftspolitik, der Rohstoffversorgung und der Verteidigung. Argentinien und Deutschland haben einen sehr ähnlichen Blick auf viele aktuelle Krisen und Konflikte. Auch darüber wird sicher gesprochen werden. In den Gesprächen wird es auch darum gehen, wie wir Fragen klären können, die mit dem Abschluss eines Handelsabkommens zwischen der EU und Mercosur noch im Wege stehen können. Wir setzen uns gemeinsam mit Argentinien sehr stark für dieses Abkommen ein. Damit wird eine der größten Freihandelszonen der Welt entstehen. Und wir sind uns einig, dass wir mit einer aktiven Handelspolitik mehr Wohlstand für Deutschland schaffen können. Argentinien unterstützt auch die Ukraine in ihrer Verteidigung gegen den russischen Angriffskrieg. Wir sind uns sehr einig, dass es an Russland liegt, den Angriffskrieg gegen die Ukraine endlich zu beenden. 2023 hat Argentinien einen Antrag auf eine vertiefte Partnerschaft mit der NATO gestellt, den wir sehr unterstützen. Wir wollen die Praxis der Staatssekretärskonsultation mit Argentinien wieder aufnehmen. Die beiden Außenminister werden heute über die nächsten Schritte dazu beraten. Das war's.
Wenn ich das richtig gesehen habe, hat Herr Martinez schon eine Frage dazu?
Ganz kurz. Sie können mehr darüber sprechen, über die Themen, die wir brauchen in diesem Termin.
Mikro, er hat es an.
Aber wenn Sie können mehr Inhalt von diesem Termin erklären, das wäre ich dankbar.
Also ich habe jetzt schon relativ ausführlich zu den Themen gesprochen. Das sind die Inhalte, um die es gehen wird. Wir werden dann im Anschluss auch noch mal dazu auf den sozialen Netzwerken uns dazu äußern. Aber das sind die Inhalte, um die es heute gehen wird.
Nachfrage: Es gibt eine Pressestatement geplant?
Aus terminlichen Gründen ist es leider nicht möglich, weil das Gespräch sehr spät stattfinden wird und danach gibt es Anschlusstermine und deswegen jetzt diese ausführliche Ankündigung und danach werden wir auch nochmal dazu kommunizieren.
Bis dann, vielen Dank.
Herr Warwick, eine Frage dazu auch?
Im Juli hatten sich 9 unabhängige Sonderberichterstatter des UN-Menschenrechtsrats öffentlich zu Wort gemeldet und gesagt, sie sehen einen massiven Abbau und Angriff auf Grundrechte in Argentinien durch die aktuelle Milei-Regierung. Da würde mich nur interessieren, sind Ihnen diese Vorwürfe des UN-Menschenrechtsrats bekannt und werden die unter Umständen auch thematisiert werden bei diesem Treffen?
Also, wir nehmen alles, alle Äußerungen der Vereinten Nationen natürlich zur Kenntnis. Ich habe gerade darüber gesprochen, was Thema bei den Gesprächen sein wird. Das steht für sich, glaube ich.
Nachfrage?
Noch eine Nachfrage. Herr Cornelius, Ihr Amtsvorgänger hatte, das liegt jetzt schon eine Weile zurück, aber trotzdem bei relativ beleidigenden Äußerungen von Milei gegen den spanischen Präsidenten Sanchez dieses als geschmacklos bewertet. Da würde mich nur grundsätzlich interessieren, wie denn die Bundesregierung die Art und Weise, wie auch Milei gegen die Opposition austeilt oder auch gegen enge Partner auf EU-Level, auch jetzt im Jahr 2025 so bewertet?
Ich sehe keinen Anlass, momentan Äußerungen von Herrn Milei zu bewerten. Was in der Vergangenheit lag, wurde dort bewertet und die Bundesregierung hat momentan keine Haltung dazu.
Herr Rinke.
Herr Giese, nur eine kurze Nachfrage. Wird darüber den Nahostkonflikt geredet, weil Argentinien ja zu den Ländern gehört, die einen palästinensischen Staat anerkannt haben?
Wie gesagt, ich habe Ihnen gerade einen Überblick über das gegeben, was die Themen sein können. Natürlich können auch weitere Themen aufgerufen werden. Ich denke, wir sprechen über alles, was uns, was beide Länder angeht. Und ich könnte mir vorstellen, dass da auch Thema, dass das Nahost da auch Thema sein wird. Aber ich will dem auch nicht vorgreifen.
Gibt es weitere Fragen zum Thema Argentinien? Sonst würde ich die Überleitung gleich nutzen zum großen Komplex Israel-Gaza. Herr Warwick?
Ganz kurz eine Verständnisfrage. Hatte ich Sie richtig verstanden, dass Deutschland die Absicht Argentiniens unterstützt, einen Kooperationspartner der NATO zu werden?
Ja.
Und jetzt gilt ja Lateinamerika als eines der wenigen Kontinente, die mehr oder weniger blockfrei agieren und eigentlich sich auch als eine Zone des Friedens und atomwaffenfrei erklärt haben. Sieht die Bundesregierung denn nicht darin ein Risiko, jetzt neben Kolumbien auch noch Argentinien als NATO-Kooperationspartner in diesen eigentlich blockfreien Kontinent, also dieses Tendenz zu unterstützen?
Nein.
Gut, dann würde ich jetzt, wie angekündigt, das Thema Gaza-Israel aufrufen. Da haben wir schon eine zahlreiche Meldung von Fragen. Und die erste hat Frau Allier.
Ja, ich starte einfach mal mit dem Sanktionsthema. Die EU-Kommission will heute Sanktionspläne gegen Israel vorlegen. Da geht es dann unter anderem womöglich auch über Aussetzen von bestimmten Handelsvereinbarungen. Da meine Frage, wie wird sich die deutsche Bundesregierung demgegenüber verhalten?
Die Sanktionspläne sind uns bekannt. Die Kommission hat sie ja schon seit einigen Tagen in Aussicht gestellt. Sie werden heute vorgelegt und die Bundesregierung hat sich noch keine abschließende Meinung darüber gebildet.
Kurze Nachfrage dazu. EU-Außenbeauftragte Kallas hat appelliert, dass Deutschland diese Pläne mittragen soll. Und wer das eben nicht tue, der soll Alternativen vorschlagen. Gibt es die schon?
Ich glaube, Frau Kallas hat sich geäußert als eigener Autorität. Aber die Bundesregierung ist jetzt nicht momentan, sieht sich nicht veranlasst, darauf zu reagieren.
Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter.
Dann gehen wir weiter mit Herrn Fechner.
Vielen Dank, Mikko Fechner, DTS. Ich hätte eine Frage ans AA zu dem neuen UN-Bericht, denn laut einer unabhängigen Untersuchungskommission des UN-Menschenrechtsrats begeht Israel im Gazastreifen einen Genozid. Ändert dieser Bericht irgendwas an der Position der Bundesregierung zu dem Thema?
Dazu hat sich gestern der deutsche Außenminister schon in der Pressekonferenz mit seiner schwedischen Amtskollegin geäußert, aber ich kann das gerne nochmal wiederholen bzw. einordnen. Die Bundesregierung hat den Bericht der Commission of Inquiry zur Kenntnis genommen. Wir respektieren das Mandat der Kommission, eigene Analyse der Lage in den palästinensischen Gebieten zu erstellen und nehmen das auch sehr ernst. Die Analysen der Kommission stehen für sich. Die Bundesregierung kann, wie das bei allen solchen Berichten der Fall ist, nicht alle Feststellungen und Schlussfolgerungen der Kommission im Einzelnen überprüfen. Völlig klar ist allerdings, dass die im Bericht beschriebenen Vorfälle außerordentlich besorgniserregend sind. In bewaffneten Konflikten sind alle Parteien an das humanitäre Völkerrecht gebunden. Dazu hat sich der Außenminister auch noch mal gestern sehr deutlich geäußert, wie ich gesagt habe. Und wir haben immer betont, um das Leid in diesem Konflikt zu beenden, muss es einen schnellen Waffenstillstand geben. Die Bevölkerung in Gaza muss ausreichend humanitär versorgt werden und die Geiseln müssen freigelassen werden. Dafür setzt sich die Bundesregierung weiterhin mit allem Nachdruck ein.
Dann die Nachfrage, ist der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen denn noch ein Gremium, das Deutschland vollends unterstützt?
Deutschland ist da Mitglied und natürlich unterstützen wir dieses Gremium, ist ja klar.
Dann Herr Rinke.
Herr Cornelius, ich wollte nochmal auf Ihre Antwort zurückkommen. Die Bundesregierung hat sich noch keine abschließende Meinung gebildet über die, ob sie sich den vorgeschlagenen EU-Sanktionen anschließt. Können Sie bitte mal sagen, woran das noch hängt? Ist das eine zeitliche Frage, dass Sie jetzt innerhalb der nächsten 1-2 Tage das entscheiden werden? Oder glauben Sie oder glaubt die Bundesregierung, dass noch nicht alle Kriterien für die Unterstützung dieser Sanktionen erfüllt sind?
Ich glaube, die grundsätzliche Haltung der deutschen Politik zu Fragen der Sanktionen ist ja bekannt. Es hat sich an der deutschen Israel-Politik, auch auf der EU-Ebene, nichts Grundlegendes geändert. Prinzipiell betonen wir stets, dass wir an der Seite Israels stehen, dass wir im ständigen Austausch auch mit den EU-Institutionen uns befinden, auch mit den übrigen Mitgliedstaaten, auch im Europäischen Rat. Da wird es dann Ende Oktober sicherlich intensive Diskussionen geben. Unsere Grundhaltung ist, dass wir die Gesprächskanäle zu Israel offen halten wollen, dass man auch Maßnahmen zielgerichtet einsetzen soll. Die Entscheidung vom 8. August war eine zielgerichtete Entscheidung, die sich auf die militärische Eskalation im Gazastreifen bezog. Und die Zweckmäßigkeit anderer Vorschläge muss stets auch im Lichte geprüft werden, ob sie zielgerichtet sind.
Nachfrage? Kurze Nachfrage, damit ich es richtig verstehe. Das heißt, bis zum 30. Oktober im Rat oder bis Ende Oktober im Rat wird es noch keine Entscheidung geben. Das will man abwarten.
Die Entscheidung im Rat zwingt nicht unbedingt unseren Zeitplan.
Herr Tofignia.
Herr Giese, Israel geht weiterhin massiv in der Gaza City voran. Es gibt eine sehr hohe Todeszahl. In den letzten 48 Stunden wurden mehrere Zeltstädte, wo Frauen und Kinder drin waren, bombardiert. Das ist eine Reaktion dazu. Und der amerikanische Außenminister Marco Rubio hat gesagt, dass es wahrscheinlich keine politische Lösung für den Gaza-Krieg geben wird, sondern nur eine militärische Lösung. Da hätte ich auch wieder eine Stellungnahme dazu.
Den letzten Teil habe ich nicht verstanden, nach Rubio.
Marco Rubio hat gesagt, dass es keine diplomatische Lösung für diesen Krieg geben wird, sondern wahrscheinlich nur eine militärische Lösung. Da habe ich auch eine Stellungnahme dazu.
Ja, also die Bundesregierung hat stets klar gemacht, dass sie diese Militäroperation ablehnt, die lediglich zu mehr Toten, Verletzten und Vertriebenen führt. Der Bundesaußenminister hat gestern dazu klar gesagt, Offensive geht in die vollkommen falsche Richtung, wir lehnen das ab. Die Bundesregierung betont stets, dass ein sofortiger Waffenstillstand notwendig ist. Auch die humanitäre Hilfe muss deutlich und massiv erfolgen. Sie fließt immer noch viel zu gering. Die Bevölkerung wird nicht ausreichend versorgt. Und auch das Schicksal der Geiseln gerät im Lichte dieser anhaltenden Militäroperation in den Hintergrund. Die Priorität müsste darin liegen, die Freilassung der verbliebenen Geiseln zu verhandeln. Die Bundesregierung ist also auch sehr bestürzt über das Schicksal der Zivilbevölkerung und die humanitäre Situation. Und im Gegensatz zu anderen Regierungen erkennen wir immer weniger, wie diese Militäroperation zielgerichtet zu einem nachhaltigen Frieden führen soll.
Dann Herr Jessen.
Ja, entweder an Herrn Cornelius oder an Herrn Giese. Die UN-Kommission hat ja sehr ausführlich auf 72 Seiten ihre Beweisführung dargelegt. Wenn die Bundesregierung das Urteil, dass 4 von 5 Genozidkriterien erfüllt seien, nicht teilt, in welchen Punkten des Berichts widerspricht die Bundesregierung oder hält sie dieses nicht für schlüssig?
Vielleicht dazu nochmal anknüpfen dann das, was ich zu Anfang gesagt habe. Die Position der Bundesregierung ist bekannt und die im Bericht behandelten Fragen sind aktuell Gegenstand von Verfahren, die vor internationalen Gerichten laufen. Es liegt an Gerichten, über derartige Vorwürfe zu entscheiden. Darauf weist der Bericht auch ausdrücklich hin. Nichtsdestotrotz ist das natürlich sehr bestürzend, was darin geschildert wird. Das ist ganz klar.
Ja, der Bericht sagt aber auch, dass jenseits der formal juristischen Entscheidung eines Gerichts eine Einschätzung und Bewertung der Vorgänge auch durch die Kommission selbst möglich sei. Damit ist es ja auch für Regierungen möglich. Sie betonen mehrfach, dass die humanitäre Lage katastrophal sei, dass hier Völkerrecht verletzt werde. Warum sind Sie in der Lage, dieses, was auch Teil des Berichts ist, nachzuvollziehen und zu sagen, ja, so ist es, bei den anderen aber genauso ausführlich dokumentierten Vorwürfen in Sachen Genozidkriterien sehen Sie sich nicht in der Lage, das zu beurteilen? Wie kommt das?
Zum einen hat der Regierungssprecher gerade ausführlich gesagt, was wir von der Offensive in Gaza halten, was die Auffassung der Bundesregierung dazu ist. Das Thema, was Sie jetzt gerade nochmal aufgemacht haben, ist eine juristische Bewertung, die sich aus Tatsachen und darüber hinaus aber natürlich auch noch aus Intention ergibt. Und ich habe betont und will das auch nochmal tun, dass diese juristische Bewertung Gerichten obliegt.
Herr Warwick.
Ich war ein bisschen überrascht über die Nonchalance, mit der Sie die Relevanz dieses UN-Berichts beiseite geschoben haben. Die deutsche Haltung war eigentlich grundsätzlich, etwa auch im Fall Gambia gegen Myanmar, so, dass die Bundesregierung betont hat, dass UN-Berichte generell Beweiskraft haben. Und wie der Kollege schon erwähnt hat, ist die aktuelle UN-Untersuchungskommission zum Schluss gekommen, dass Israel 4 der 5 der UN-Konvention über Verhütung und Bestrafung von Völkerrecht erwähnten Tatbestände erfüllt. Völkerrechtlich reicht ein einziger, um zu dem Urteil Genozid zu kommen. Deswegen würde mich nochmal interessieren, wieso geht die Bundesregierung in diesem spezifischen Fall von ihrer grundsätzlichen Haltung ab, dass UN-Berichte grundsätzlich Beweiskraft haben im Fall von Genozideinschätzungen?
Ich glaube, wir haben uns jetzt ausführlich dazu geäußert, wie wir diesen Bericht einschätzen. Und diesen Nonchalance-Vorwurf, den möchte ich wirklich entschieden zurückweisen.
Nachfrage?
Ja, Deutschland tritt ja im Hauptverfahren Südafrika versus Israel vor dem IGH als einziges Land auf der Seite Israels ein. Das tun wohlweislich noch nicht mehr die Vereinigten Staaten. Da würde mich interessieren, bleibt denn die Bundesregierung dabei oder plant sie sich angesichts der Veröffentlichung des UN-Untersuchungsberichts davon zurückzuziehen?
Ich werde mich da jetzt nicht im Einzelnen zur Strategie in diesem Verfahren äußern. Ich kann Ihnen aber sagen, dass die nächste Frist, um da Papiere vorzulegen, im Januar ist. Und bis dahin ist noch ein bisschen Zeit, im Januar 2026.
Herr Jung.
Zum Thema potenzieller Genozid. Herr Cornelius, hat die Bundesregierung die Äußerung des früheren UN-Botschafters und Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Herrn Heusgen, zur Kenntnis genommen, dass Deutschland zur Beihilfe zum Genozid verurteilt werden könnte, wenn es aus Sicht des EuGH zu einem Genozidurteil kommt? Und welche Schlussfolgerung zieht die Bundesregierung daraus, also für die Regierungsmitglieder?
Ja, sie hat es zur Kenntnis genommen und zieht keinen Schluss daraus, außer den, der das Auswärtige Amt ausführlich geschildert hat.
Und weil Sie über die Zielgerichtigkeit der Maßnahmen und dann vom 8. August gesprochen haben, können Sie uns mal erklären, inwiefern der Stopp potenziell neuer Exportgenehmigungen eigentlich zielgerichtet war für das, was jetzt in Gaza passiert?
Weil er nicht beiträgt zu einer weiteren Eskalation, zumindest nicht mit deutschen Waffen.
Darf ich ganz kurz?
Kurz, ja.
Aber die derzeitige neue Offensive, die Sie ja auch kritisch sehen, die wird ja unter anderem mit Merkava-Panzern geführt von Israel. Die funktionieren nur mit deutscher mit deutschen Motoren. Das dürfte ja eigentlich nicht so sein aus Sicht der Bundesregierung, oder?
Also auch, müssen Sie erklären, warum das nicht so sein darf.
Naja, die Exportgenehmigungen besagen ja, dass deutsche Rüstung nicht in völkerrechtswidrigen völkerrechtswidrigen Einsätzen eingesetzt werden kann. Also eigentlich dürften diese Panzer mit deutschen Motoren ja gar nicht in Gaza eingesetzt werden, korrekt?
Ich glaube, das haben Sie falsch verstanden.
Wie ist es denn richtig?
Die Entscheidung vom 8. August bezieht sich ja nicht auf Militärausrüstung, die längst vor dem 8. August geliefert wurde. Das ist eine Ausfuhrentscheidung.
Frau Kirschner, haben Sie noch?
Nochmal eine Nachfrage zu, dass sich noch keine abschließende Meinung gebildet hat zum Thema Sanktionen. Können Sie vielleicht trotzdem einen kleinen Einblick geben, inwieweit das Thema Sanktionen innerhalb der Bundesregierung zwischen den Koalitionspartnern diskutiert wird? Weil dass Teile der SPD mit der derzeitigen Position hadern, ist ja auch bekannt.
Ich glaube, dass prinzipiell auch in der Gesellschaft ein Wunsch besteht, dass dieser Konflikt beendet wird, dass man darauf Einfluss nimmt, dass die Bundesregierung ihre politische Stimme erhebt, um Einfluss zu nehmen auf den Konflikt. Dies tut die Bundesregierung. Das ist in unzähligen Stellungnahmen, Telefonaten und Äußerungen geschehen, auch in Taten. Die Bundesregierung hat klargemacht, wo die Grenzen sind. Der Bundeskanzler betont stark, dass es eine unverbrüchliche Haltung gibt in der Unterstützung des Staates Israel, dass gleichzeitig die Politik einer amtierenden Regierung selbstverständlich auch unter dieser Freundschaft einer permanenten Überprüfung ausgesetzt ist und auch kritisiert werden darf. Und in diesem Lichte wird sich die Politik weiterentwickeln. Die Erwartungshaltung, dass Sanktionen oder dass Maßnahmen dazu führen werden, dass die Politik Israels sich verändert, ist möglicherweise überzogen. Und die Haltung der Bundesregierung ist trotzdem politisch klar. Sie hält diesen Krieg und sie hält die militärische Eskalation für den falschen Weg, um zu einer Befriedung zu kommen. Die Hamas als Urheber dieses Terrors und als Urheber dieses Krieges, die Hamas muss weiter militärisch bekämpft werden. Die Hamas ist die Ursache für diese Eskalation und gleichzeitig muss das Vorgehen proportional und auch zielgerichtet stattfinden.
Ich habe jetzt noch 4 Fragen zu diesem Themenkomplex. Herrn Warwick, Herrn Jessen, Herr Jung und Herr Rinke. Danach würde ich gerne einen Strich drunter ziehen, weil wir noch eine ganz lange Liste an anderen Themen haben, damit die anderen Kollegen und Kolleginnen auch noch zum Zug kommen. Herr Warwick.
Der Bericht der UN-Untersuchungskommission führt ja auch aus, dass jedes Land spätestens seit dem 24. Februar 2024 durch den IGH verpflichtet gewesen sei, Maßnahmen zu ergreifen, um Völkermord in Gaza zu verhindern. Der australische Völkerrechtler und Mitglied der UN-Untersuchungskommission Christopher Sidoti nannte bei der Forschungsbericht in diesem Zusammenhang auch explizit Deutschland. Da würde mich interessieren, teilt denn die Bundesregierung diese Einschätzung, dass sie seit dem 24. Januar 2024 dieser Verpflichtung unterlag?
Ich glaube, wir haben jetzt ausführlich über den Inhalt dieses Berichts gesprochen und ich habe dem nichts hinzuzufügen.
Nachfrage bitte kurz, weil wir haben...
Ja, wir machen das ganz kurz. Zum einen nicht zu diesem Aspekt, aber dann würde mich interessieren, welche konkreten Maßnahmen hat denn die Bundesregierung durchgeführt, um konform zu gehen mit dieser IGH-Verpflichtung? Also alles, was mir bekannt ist, ist eher ein Bruch desselbigen. Weitere Waffentransporte, Ignorierung des Haftbefehls gegen Netanyahu. Ja, ein bisschen Kontext muss ja mitliefern. Anscheinend.
Ein bisschen Meinung auch. Kann ich vielleicht darauf antworten, die Bundesregierung hat eine Fülle von Maßnahmen, Entscheidungen und Kommunikation gegenüber Israel getroffen. Ich habe in meiner vorigen Antwort ausführlich dazu Stellung genommen, all dies fügt sich ein. Das ist nicht in Reaktion auf das von Ihnen erwähnte Forderung, sondern es ist die grundsätzliche Haltung in der Israel-Politik der Bundesregierung. Sie hat sehr stark auf humanitäre Hilfe gedrängt. Es gab auch Momente, wo diesem Druck nachgegeben wurde. Und ich verweise noch einmal auf das, was ich oben gesagt habe, die politische Erwartung der Bundesregierung und die tatsächliche Politik der israelischen Regierung sind momentan nicht in Einklang zu bringen.
Herr Jessen.
Herr Cornelius, Sie haben eben ja noch mal klargestellt, dass der Beschluss vom 8. August sich auf die Genehmigung zukünftiger Ausfuhranträge oder Nichtgenehmigung bezieht. Das Ziel, dass eben keine deutschen Rüstungsgüter in den derzeitigen Konfliktraum geliefert werden, ließe sich aber auch erreichen durch den Widerruf in der Vergangenheit erteilter Ausfuhrgenehmigungen. Hat es solche Widerrufe früher erteilter Ausfuhrgenehmigungen seit dem 8. August gegeben?
Meine Bemerkung von vorhin bezog sich auf die bereits gelieferten Rüstungsgüter. Und in diesem Kontext war meine Aussage gefallen.
Ja, das macht ja die Frage nicht unerheblich. Wenn das Ziel des Beschlusses vom 8. August ist, dass keine deutschen Rüstungsgüter, die in Gaza zum Einsatz kommen könnten, geliefert werden soll, dann ist dieses Ziel erreichbar, auch durch Widerruf bereits erteilter Ausfuhrgenehmigungen, weil es ja möglich ist, dass Sachen früher genehmigt, aber noch nicht ausgeliefert wurden. Das konnte man damit verhindern. Deswegen die Frage bleibt, gab es Widerruf früher erteilter Ausfuhrgenehmigungen nach dem 8. August?
Diese Konstruktion ist denkbar, aber wie Sie wissen, kann ich zu konkreten Ausfuhrentscheidungen keine Stellung nehmen. Die unterliegen der Geheimhaltungspflicht. Die Äußerung des Bundeskanzlers vom 8. August steht für sich. Sie besagt, dass künftig keine Ausfuhrgenehmigungen mehr erteilt werden für Rüstungsgüter, die im Gaza-Streifen zum Einsatz kommen können.
Herr Jung.
Herr Kollege, es ist ja dokumentiert, dass unter anderem im Herbst 2024 Deutschland den Export von spezialisierter Getriebetechnologie der Augsburger Firma Renk für israelische Kampfpanzer der Merkava-Klasse exportiert hat. Möchten Sie leugnen, dass die jetzt in Gaza gerade eingesetzt werden?
Ich unterstelle mal, dass Sie mir nicht hier eine Leugnung vorwerfen möchten in ihrer permanenten Freundlichkeit. Und deswegen weiß ich nicht, wo diese eingesetzt werden. Aber die Entscheidung bezieht sich vom 8. August bezieht sich auf dann zu treffende Exportentscheidungen.
Aber Deutschland hat ja auch eine Verantwortung für die bereits exportierten Rüstungsgüter. Und müssten Sie dementsprechend nicht wissen, wo die eingesetzt werden?
Ich glaube nicht, dass wir dafür eine Verantwortung haben. Diese Exportentscheidung ist gefällt worden im Lichte der damals herrschenden politischen Situation.
Dann würde ich jetzt das Thema wechseln. Und Herr Rinke hat eine Frage zum Thema Zölle.
Ja, genau. Herr Cornelius, der Bundeskanzler hat gestern beim VDMA gesagt, dass die Stahl- und Aluminiumgespräche auf gutem Wege sei. Vielleicht könnten Sie noch mal ausführen, woher dieser Optimismus kommt, dass man mit den Amerikanern da jetzt doch innerhalb kurzer Zeit möglicherweise zu einer Einigung kommt.
Das sind ja Gespräche, die die Kommission führt für die Europäische Union insgesamt. Diese Gespräche halten an und der Bundeskanzler ist im engen Austausch mit der Kommission, engen Austausch mit den Verhandlern, auch die Fachabteilungen sind das. Die Sorgen und berechtigten Forderungen der Maschinenbauunternehmen sind dem Bundeskanzler bekannt. Das ist eine große Belastung für die deutsche Industrie. Und deswegen hat der Kanzler die Hoffnung geäußert, dass dies sehr zügig zu einem Ergebnis geführt wird. Auch wissend, dass die amerikanische Regierung hier eine Feinausarbeitung des Zollabkommens uns schuldet.
Aber die Frage zielte ein bisschen darauf, woher der Optimismus kommt. Also hat er irgendwelche Signale bekommen, dass da jetzt ein Durchbruch bevorsteht?
Ja, über die Feinheiten der Verhandlungen der Kommission kann ich jetzt hier keine Informationen weitergeben. Aber die Gespräche laufen und werden sehr intensiv geführt.
Gibt es Fragen zu diesem Thema? Herr Fehlweger.
Ich habe eine Frage, die im Zusammenhang mit diesem Thema Zölle ist. Es geht nämlich um das Thema Welthandel allgemein. Der Kanzler hat sich ja mehrfach sehr kritisch geäußert, ob überhaupt die WTO noch eine Chance hat und hat ja auch überlegt, dass man völlig neue Strukturen braucht. Jetzt hat die Direktorin der Welthandelsorganisation diese Tage gesagt, es muss ein Missverständnis sein. Also wahrscheinlich geht es nur um Reformen. Meine Frage im Allgemeinen: Glaubt der Kanzler noch an eine Reform der WTO oder braucht es wirklich eine Alternative zur WTO?
Der Bundeskanzler hat in vielen Äußerungen festgestellt, dass die bestehende Welthandelsordnung große Defizite aufweist. Nicht zwingend, weil die WTO in ihrer Struktur, in ihrer Anlage ihren Aufgaben nicht gerecht wird, sondern weil viele Mitglieder die Regeln nicht mehr achten und nach eigenen Vorstellungen Handelspolitik und Sanktionsmaßnahmen ergriffen haben, die dem freien Welthandel stören. Deswegen hat der Bundeskanzler die Hoffnung geäußert, dass es eine Rückkehr zu einem geordneten Welthandelssystem geben kann, unter welchem System auch immer. Aber über diese Äußerung hinaus gibt es keine momentan sehr konkreten Festlegungen, was die Alternative sein könnte.
Nachfrage?
Festlegung nicht. Gibt es auch eine Zielgröße, dass man sagt, okay, in diese Richtung gehen wir, eine Welthandelsorganisation der Willigen?
Es gibt Gespräche mit Beteiligten, aber ich kann Ihnen auch keine Details dazu nennen.
Dann hätte ich zum Thema Stahl Herrn Zwick. Das ist das richtig?
Frage an Herrn Wagner erstmal.
Das indische Unternehmen Jindal Steel will die Stahlsparte von ThyssenKrupp übernehmen. Ist das ein Vorgang, den sich die Bundesregierung ansieht, wo es möglicherweise Auflagen geben wird? Und allgemein, hat denn die Stahlindustrie aus der Sicht der Bundesregierung eine strategische Bedeutung für Deutschland?
Wir haben das zum Kenntnis genommen, das ist, glaube ich, ein unverbindliches Angebot, wenn ich das richtig verstanden habe, das da im Raum steht. Aus unserer Sicht ist das zunächst ein Unternehmensvorgang, ne, den wir jetzt nicht kommentieren. Ganz grundsätzlich ist es aber natürlich im Interesse aller und vor allem natürlich auch der Beschäftigten und der Standorte, dass für das Unternehmen und den Standort natürlich eine gute und tragfähige Zukunftsperspektive gegeben ist. Das muss das Ziel aller sein. Und zu der Frage zur Stahlindustrie, also die Stahlindustrie hat eine sehr, sehr hohe Bedeutung für die Bundesregierung. Die Stahlindustrie ist eine Grundindustrie, die Produkte liefert für sehr viele Unternehmen in Deutschland. Wir denken jetzt nur an die Automobilindustrie, aber auch in ganz anderen vielen Bereichen ist Stahl nicht wegzudenken. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass die Stahlindustrie in Deutschland und Europa eine Zukunft hat, und dafür setzt sich auch die Bundesregierung ein.
Nachfrage? Nachfrage an Herrn Cornelius. Gibt es denn schon mehr Details zum geplanten Stahlgipfel beim Bundeskanzler, also ein Termin zum Beispiel oder mögliche Inhalte, Maßnahmen, die da beschlossen werden könnten?
Es wird gearbeitet an diesem Termin. Sie haben gehört, dass die beteiligten Stakeholder identifiziert und eingeladen werden, dass an einer Agenda gearbeitet wird. Der Bundeskanzler hat immer betont, dass ein solcher Stahlgipfel nur Sinn macht, wenn konkrete Maßnahmen beschlossen werden. Ein Gipfel um eines Gipfelwillens macht wenig Sinn. Und deswegen sind Unternehmen, Gewerkschaften und auch die Bundesländer der betroffenen Stahlindustrien aufgerufen, auch konstruktiv daran mitzuwirken. Das wird momentan von der Fachebene vorbereitet. Einen konkreten Termin kann ich Ihnen noch nicht nennen.
Weitere Fragen zu diesem Thema? Dann hat Herr Martinez noch mal eine Frage zum Thema Spanien. Ich glaube, den Besuch des Kanzlers.
Guten Tag. Für die Regierungssprecher habe ich eine Frage. Welche sind die Schwerpunkte der Bundeskanzlerbesuchs in Spanien, um Pedro Sánchez zum ersten Mal in Madrid zu treffen? Und auch, wie bewerten die deutsche Regierung die Beziehungen zwischen beiden Regierungschefs?
Ja, der Bundeskanzler freut sich auf den Antrittsbesuch in Spanien. Es ist ein überfälliger Besuch, der aus Termingründen vorher nicht zustande kam. Umso wichtiger, dass es jetzt klappt, auch von der spanischen Seite. Der Bundeskanzler hat eine lange Reihe von Themen, die er ansprechen möchte. Ganz oben steht das Thema europäische Sicherheit und europäische Verteidigung. Auch Spanien als wichtiger Akteur, auch in der NATO, ist aufgerufen, sich an den Commitments des Bündnisses zu beteiligen. Und der Bundeskanzler möchte auch auf die Bedeutung Spaniens in diesem Zusammenhang hinweisen, auch mit Blick auf die NATO-Südgrenze. Das führt zum zweiten Thema, das ist Migration, was auch beide Nationen sehr stark beschäftigt. Auch die energiepolitische Zusammenarbeit, gerade in Wasserstofftechnik, ist ein wichtiger Punkt, der angesprochen werden wird. Und es gibt weiterhin wahrscheinlich eine Reihe bilateraler Themen wie europäisches Wachstum, die klassischen Themen, nämlich die Deregulierung in der Europäischen Union, der Rückbau von Bürokratie. Das sind die Grundthemen, die morgen eine Rolle spielen werden.
Nachfrage über die Beziehung zwischen zwei Chefs der Regierung. Man spricht in Spanien über eine Distanz, diplomatische und geopolitische Distanz.
Ich glaube, die Beziehung ist gut. Die beiden haben sich bei verschiedenen Gipfeln bereits getroffen, sowohl beim NATO-Gipfel wie auch beim Gipfel der Europäischen Gemeinschaften, auch natürlich im Europäischen Rat. Und insofern treffen sich da keine Fremden.
Herr Rinke.
Herr Cornelius, Spanien ist ja auch Partner bei dem FCAS-Projekt zusammen mit Frankreich. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob dieses Thema bei den Gesprächen angesprochen wird und ob der Kanzler bei dem spanischen Regierungschef darauf pocht oder darum wirbt, dass man an diesem Projekt auf jeden Fall festhält, möglicherweise auch ohne Frankreich?
Das prinzipielle Thema, die Öffnung der europäischen Energiemärkte und die Technologieoffenheit wird eine Rolle spielen. Über Details zu diesem Projekt kann ich keine Auskunft geben.
Aber ich meinte nicht Energie, ich meinte Verteidigung. Also FCAS, diese
Kampf... Ach, Entschuldigung, FCAS. Ich habe verstanden, Gas.
Nee, ja, okay. FCAS, das Kampfflugzeug.
FCAS ist mir bekannt, ja. Also, noch, da war noch die Frage.
Und die Frage war gewesen, da Spanien auch Teil dieses Konsortiums ist, was sich da gebildet hatte, wirbt der Kanzler darum, dass Spanien auf jeden Fall an Bord bleibt, selbst wenn Frankreich möglicherweise ausscheren sollte?
Abgesehen davon, dass ich auf die Eleganz der Frage, der Antwort über das Gas hinweisen möchte, möchte ich zu FK sagen, dass der Stand der Gespräche zwischen den im Konsortium und der beteiligten Regierungen solchermaßen ist, dass auch Deutschland und Frankreich noch in der Abstimmung sind, dass die Forderung der Bundesregierung klar ist, dass die Verteilung der Lasten und die Verteilung der Arbeit in diesem Rüstungsprojekt vertragsgetreu zu erfolgen hat. Dass dieses Interesse wird auch der spanische Partner haben. Insofern, glaube ich, gibt es da keinen Abstimmungsdissens.
Für das Zeitmanagement, ich habe noch rund 10 Themen auf der Liste, sehr unterschiedliche Themen, und würde weitermachen mit Herrn Fechner, eine Frage zur Generaldebatte.
Vielen Dank. Genau eine Frage zur heutigen Bundestagsrede des Kanzlers an Herrn Cornelius. Der Kanzler sagte, und Zitat aus der Generaldebatte, Deutschland gestaltet wieder in Europa und enthält sich nicht länger. Lässt sich diese Aussage auch in Zahlen abbilden? Haben Sie Statistiken dazu, wie sich das deutsche Abstimmungsverhalten in der EU im Vergleich zur Ampel jetzt verändert hat?
Die Europäische Union hat so viele Abstimmungsprozesse noch nicht durchlaufen seit Amtsantritt. Wir hatten einen Europäischen Rat, der von großer Harmonie gezeichnet war. Und da bitte ich einfach, die Protokolle des Rats zu durchzusehen. Und da ergibt sich das Abstimmungsverhalten. Ansonsten ist der Bundeskanzler, wie Sie wissen, sehr bemüht, innerhalb der Europäischen Union im Konsens mit den Partnern zu arbeiten. Das Reiseverhalten wird ihm immer zu Lasten gelegt. Tatsächlich dient es einer engen Abstimmung und auch eines hohen Konsenses in Migrationsfragen, in Energiefragen, in Verteidigungsfragen und vor allem in wirtschaftspolitischen Fragen, die sich auch für die große Binnennation Deutschland innerhalb dieses großen Marktes positiv auswirken wird.
Dann Herr Peters zum Thema nationale Hafenstrategie ins Verkehrsministerium.
Ja, das Verkehrsministerium. Die beiden größten Reedereien in der Welt, MSC in Genf und Maersk Møller in Kopenhagen, haben dem Verkehrsministerium einen Brief geschrieben, in dem sie den Bund aufgefordert haben, in die nationalen Seehäfen zu investieren und dabei versprochen haben, Milliarden von Folgeinvestitionen zu tätigen, insbesondere in Bremerhaven, wenn zwei Dinge passieren. Das erste ist die seit Jahrzehnten sich in Planung befindende Vertiefung der Außenweser um ungefähr 1 Meter. Das zweite ist eine Kajensanierung in Bremerhaven, die etwa geschätzte 760 Millionen Euro kosten wird. Wie ist die Position der Bundesregierung zu diesem Brief der beiden Großreedereien?
Ja, da bitte ich um Verständnis. Der Brief liegt mir persönlich jetzt nicht vor und ich glaube, es ist auch gute Praxis, dass dann geantwortet wird auf den Brief und nicht hier. Grundsätzlich ist es so, was die Finanzierung der Häfen angeht, dass das eine Angelegenheit der Länder ist. Der Bund unterstützt hier beispielsweise, indem er die seeweitigen und landseitigen Zufahrtswege besorgt. Hier fließen jährlich nahezu 500 Millionen Euro allein in die seewertigen Anbindungen der großen deutschen Seehäfen. Und darüber hinaus wissen Sie ja, dass wir hier in engem Kontakt stehen, auch mit dem BMWE, was eben die Transformation der Häfen angeht, weil sie eben vor einer großen Herausforderung stehen. Die Aufgaben ändern sich, aber hier ist man in Gesprächen. Aber wie gesagt, grundsätzlich liegt die Finanzierung der Häfen in Länderhand.
Aber Nachfrage nochmal zu dem Thema Bundeswasserstraße, Vertiefung der Außenweser. Das ist ja ein Planungsprozess, der beim Bund liegt. Ja? Können Sie da einen neuen Stand, einen neuen Zeithorizont geben?
Nicht aus dem Stand, das muss ich tatsächlich nachfragen bei den Fachkollegen.
Herr Jung dazu?
Herr Alexandrini, wie steht denn der Verkehrsminister zu den Steuerprivilegien? deutscher Reedereien, also insbesondere bei der Tonnagesteuer. Da wird ja gerade vom Bundesrechnungshof zum Beispiel immer wieder aufgezeigt, dass sich der Bund Milliarden, also über 10 Milliarden jedes Jahr entgehen lässt.
Will ich Steuerfragen ans BMF zu richten?
Frau Hartmann?
Da müsste ich mal schauen, ob ich gegebenenfalls was nachliefern kann. Ich habe dazu jetzt keinen neuen Stand.
Dann warten wir auf die Nachlieferung. Und Herr Jung, Sie hatten auch gleich eine Frage zum Thema US-Visa.
Genau. Erstens, Herr Cornelius, ich hatte bisher nur gesehen, dass Herr Wadefuhl zu dem Druck auf den ZDF-Kollegen Kutewissen Stellung genommen hatte. Was sagt eigentlich der Kanzler zu den Einlassungen auf US-Seite zu der Arbeit unseres Kollegen? Und es gibt von mehreren Medien die Aufforderung an die Bundesregierung, sich gegen die geplante US-Visa-Reform für ausländische Journalistinnen einzusetzen. Wird die Bundesregierung dem Folge leisten?
Die Bundesregierung ist in der Visafrage bereits aktiv. Sie ist auf Arbeitsebene im Gespräch mit der amerikanischen Seite. Es gab eine Meinungsbildung innerhalb der Bundesregierung. Die betroffenen Medien sind darüber auch informiert und wir werden auf diplomatischem Weg dieses Thema adressieren. Die Haltung des Bundeskanzlers zur freien Presse ist bekannt. Er unterstützt selbstverständlich die freien Presse, auch die Möglichkeit ausländischer Journalisten in diesem Land frei Bericht erstatten zu können, und erwartet, dass dies auch in anderen demokratischen Staaten möglich ist.
Eine Frage?
Finden die Bundesregierung es eigentlich in gewisser Weise ironisch, dass von der US-Seite jetzt quasi die Pressefreiheit der deutschen Berichterstattung angegriffen wird, während gleichzeitig US-Vertreter, wenn sie in Deutschland sind, die mangelnde Meinungsfreiheit hierzulande anprangern?
Ich glaube, über die Qualität der deutschen Auslandsberichterstattung müssen wir nicht diskutieren. Die steht über Zweifel erhaben.
Ja, aber Sie verwahren sich ja auch mal gegen die Kritik von US-Seite. Also Herr Dilly Vance war ja hier und behauptet, hier gibt es keine Meinungsfreiheit.
Ich glaube, die Urteile über die Meinungsfreiheit, die müssen wir uns am besten hier selbst bilden. Und dieses Urteil fiel positiv aus.
Gibt es weitere Fragen dazu? Habe ich bislang nicht gesehen. Dann Herr Rinke mit einem neuen. Oder wollen Sie dazu noch fragen? Okay.
Eine Frage an Herrn Giese, und zwar zum Thema Iran. Heute sollen Gespräche der E3 stattfinden mit Ihrem iranischen Kollegen. Können Sie uns bitte sagen, was da der Hintergrund der Gespräche ist und das Ziel?
Danke. Ja, ich kann bestätigen, die Außenminister der E3 haben heute mit dem iranischen Außenminister telefoniert. Wir haben uns über die aktuelle Lage ausgetauscht, nicht zuletzt den in New York laufenden Snapback-Prozess. Ich bitte um Ihr Verständnis, dass ich da keine Einzelheiten zu den Gesprächen nennen kann. Ganz grundsätzlich ist es allerdings so, dass unser Angebot, über eine zeitlich begrenzte Snapback-Verlängerung zu sprechen, wenn Iran bestimmte Bedingungen erfüllt, weiter auf dem Tisch liegt. Das haben wir gegenüber dem Iran auch kontinuierlich kommuniziert. Ich muss allerdings an dieser Stelle feststellen, dass die bisherigen iranischen Schritte nicht ausreichend waren, um eine Verlängerung zu ermöglichen. Also der Ball ist weiterhin im Feld des Iran da.
Dann Herr Steinkohl mit einem neuen Thema.
Ich habe eine Frage ans Bundesverkehrsministerium. Inwiefern wird es beim Deutschlandticket im kommenden Jahr zu Preiserhöhungen kommen und warum eigentlich?
Sie wissen, dass die Verkehrsministerkonferenz erst morgen stattfindet und dass ich da heute keine Ergebnisse von morgen präsentieren kann.
Aber rechnet der Bund damit, dass auf ihn da Zusatzforderungen zukommen werden?
Der Bund hat seine Herangehensweise relativ klar gemacht. Im Vorfeld der Verhandlungen hat sich der Minister mehrfach geäußert, dass der Bund hier seine 1,5 Milliarden beisteuern wird. Und alles andere bleibt jetzt den Verhandlungen oder den Verhandlern dort morgen eine Lösung zu finden, die eben, das ist das zweite Ziel des Bundes, einen Mechanismus ermöglicht, der nicht nur von Jahr zu Jahr denkt, sondern eben längerfristige Planungssicherheit sowohl für die ÖPNV-Kunden als eben auch für die Unternehmen bietet.
Dann Herr Fechen. Dazu, Herr Wieger. Moment.
Ja, nur eine Nachfrage. Wie soll denn das Ziel des Koalitionsvertrags eingehalten werden, dass es bei einer Preisstabilität bleibt, wenn quasi auf Dauer dieser oder wenn zunächst mal auch der Betrag, den der Bund zahlt, gleich bleibt und natürlich, wie wir alle wissen, die Kosten steigen?
Ja, da sind wir wieder im hypothetischen Bereich, dass wir Sachen vorwegnehmen, die erst morgen beschlossen werden. Deswegen bitte ich da einfach um Verständnis, dass wir den Verhandlern dann morgen auch den Raum und die Möglichkeiten geben, diese Fragen zu klären.
Aber es bleibt bei dem Ziel der Kostenstabilität. Also für die Bundesregierung bleibt es bei dem Ziel der Kostenstabilität. Ist das korrekt?
Es bleibt beim Ziel, das Deutschland-Ticket zu erhalten.
Entschuldigung, es bleibt beim Ziel?
Es bleibt beim Ziel, das Deutschland-Ticket zu erhalten. Und alles andere würde ich darum bitten, dass wir die Verhandlungen morgen abwarten.
Okay.
Herr Fechner, neues Thema.
Vielen Dank. Noch eine Frage an den Regierungssprecher zu den Misstrauensanträgen gegen die EU-Kommissionspräsidentin. Sieht die Bundesregierung noch ausreichend Rückendeckung für Frau von der Leyen?
Die Bundesregierung kommentiert die Vorgänge in anderen Parlamenten nicht. Und dazu gehört auch das Europäische Parlament, aus dem diese Misstrauensanträge ja bekanntermaßen kommen.
Dann vielleicht eine generelle Nachfrage dazu. Macht sich die Bundesregierung denn Sorgen um die politische Stabilität in der EU?
Die Bundesregierung macht sich stets Sorgen, aber nicht um die politische Stabilität in der EU.
Dann habe ich ein neues Thema von dem Kollegen vor Herrn Fechner. Bitte.
Adam Gruczewski von Polskie Radio. Noch zu gestrigem Besuch von polnischer Präsident Nawrocki. Gestern gab es keine Pressetermine, aber am Abend in Paris Herr Nawrocki sagte, dass er eine Idee vorgeschlagen hier in Berlin, dass die deutsche Ausgabe für polnische Militärkräfte für die Verstärkung der NATO-Ostflanke als eine Form von Reparationen. Gab es solche Themen gestern im Kanzleramt?
Das Thema Reparation kam zur Sprache. Wir verstehen, dass es hier zu unterschiedlichen Perspektiven und Auffassungen zwischen unseren Ländern gibt. Nach Haltung der Bundesregierung ist das Thema Reparation. Es hat vielen Jahren ja abschließend geklärt. Die Rechtsposition dazu ist bekannt. Das wurde Ihnen gestern auch kommuniziert. Unabhängig von der Reparationsfrage ist die militärische Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Polen intensiv. Das wissen Sie. Das deutsche Commitment auch nach den jüngsten Luftraumverletzungen in Polen war sehr schnell erklärt und wird auch durchgeführt. Das ist ein sehr starkes Commitment und insofern kann sich Polen auf die deutsche Unterstützung jederzeit verlassen.
Nachfrage, wenn möglich. Arbeitet die Bundesregierung an eine andere, nicht als Reparation, aber eine andere Form von finanzieller Entschädigung für den Zweiten Weltkrieg?
Ja, ich habe ja schon gesagt, dass das Thema Reparation abschließend geklärt ist aus Sicht der Bundesregierung. Wir arbeiten insofern nicht an einer Ersatzfinanzierung. Das ist nicht korrekt.
Herr Jung, ich hatte Sie auch mit dem Thema Polen-Ukraine auf der Liste stehen.
Ja, ich weiß nicht, ob die Bundesregierung dazu schon Stellung genommen hatte. Die Franzosen hatten 3 Rafale-Kampfflugzeuge nach Polen geschickt und dort stationiert, die auch nuklearfähig sind. Ist das mit den Deutschen abgesprochen?
Warum ist mir nicht bekannt?
Also die Stationierung der Luftfahrzeuge obliegt der Abstimmung zwischen Frankreich und der NATO und darüber hinaus habe ich nichts zu kommentieren.
Ja, das Pikante ist ja, dass es jetzt um nuklearfähige Flugzeuge geht. Es ist unklar, ob die Atomwaffen tragen oder nicht, aber gerade wenn es um das Thema mit dem Konflikt mit Russland geht, dann setzt sich die Bundesregierung auch mal gegen Atomwaffenäußerungen der Russen ein. Darum.
Es wird Sie nicht überraschen, dass es in Europa und der Welt verschiedenste Luftfahrzeugtypen sind, die nuklearfähig sind. Also deswegen habe ich hier nichts weiter zu spekulieren oder zu kommentieren.
Sie wissen davon nichts?
Ich habe gesagt, dass die Abstimmung, welche Luftfahrzeuge und welche Typen im Rahmen von Eastern Sentry in Polen unterstützen, zwischen der NATO, Frankreich und Polen stattfindet.
Gibt es weitere Fragen dazu? Zumindest nicht gesehen. Dann hat Herr Rinke eine neue Frage.
Ja, erstmal noch eine außenpolitische Frage. Herr Giese, die Witwe von Herrn Nawalny hat nun gesagt, dass ausländische Labors einwandfrei bestätigt hätten, dass ihr Mann umgebracht wurde mit Gift. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob diese Informationen dieser ausländischen Labore möglicherweise aus Deutschland kamen und wie Sie diese Äußerung kommentieren.
das ebenfalls gesehen. Ich habe Ihnen aber dazu derzeit nichts mitzuteilen. Wenn ich das noch bekomme, dann würde ich das nachliefern gerne.
Okay.
Dann Herr Warwick noch mit einem Thema.
Mutmaßlich ans Auswärtige Amt. Der von der EU mutmaßlich auf Initiative der Bundesregierung sanktionierte in Berlin lebende Journalist und deutsche Staatsbürger Hüseyin Doğru hat jetzt die Belege im Evidenzpack der EU-Kommission veröffentlicht, auf deren Grundlage die Sperrung aller Konten, Anstellungsverbot sowie Ein- und Ausreiseverbot in den EU-Raum aufrechterhalten werden. Als Belege für die angeblich veröffentlicht von Falschinformationen, die politische und gesellschaftliche Zwietracht sehen würden, führt die EU-Kommission allerdings lediglich Tweets an, einen, der die NATO-Karriere von ehemaligen Wehrmachtsoffizieren thematisiert, und zwei Tweets, die den Aufrüstungsdiskurs vom März kritisieren. Da würde mich interessieren, sieht die Bundesregierung es als angemessen an, dass ein deutscher Staatsbürger und Journalist für kritische Tweets über Kanzler Merz mit so massiven Eingriffen in seine Grundrechte sanktioniert wird?
Also wir haben über diesen Fall ja hier wirklich schon mehrfach gesprochen, aber ich spreche gerne nochmal drüber. Das ist eine EU-Entscheidung, dagegen gibt es ein Rechtsmittel und der Betroffene ist herzlich eingeladen, diese Rechtsmittel auch zu nutzen. Und dann werden Gerichte darüber entscheiden, ob das so ist, wie Sie das gerade erzählt haben.
Nachfrage?
Ja. Herr Giese, wie erklären Sie eigentlich, dass Sie hier am 2. Juli in der BPK proaktiv verkündeten, wir können heute verbindlich sagen, dass Red von Russland gezielt zur Informationsmanipulation eingesetzt wird, aber im aktuellen Evidenzpack der EU-Kommission von August 2025 kein einziger Beleg für die behauptete Verbindung zu Russland präsentiert wird? Das ist ja angesichts der massiven Maßnahmen ja schon eine relevante Frage.
Ich habe dem, was ich damals gesagt habe, nichts hinzuzufügen. Wir sind überzeugt, dass die Belege ausreichend sind. Und wie gesagt, alles andere kann man ja vor Gericht auch klären.
Herr Jessen mit einem neuen Thema.
Ja, die Frage geht an Herrn Cornelius. Normalerweise sind die Antwortchancen gering, wenn man den Regierungssprecher nach Einsätzen der Landespolizei fragt. Ist aber vielleicht dann anders, wenn die Bundesregierung bzw. das Bundespresseamt selbst die Polizei gerufen hat. Gestern Nachmittag, so wurde berichtet, gab es einen Polizeieinsatz gegen Sprayer vor Betonplatten des Bundespresseamtes, der von Augenzeugen als unverhältnismäßig angesehen wurde. Die Polizei habe, ohne deeskalierend zu wirken, sehr physisch massiv gegen die Sprayer agiert. Was können Sie uns dazu sagen?
Ich kann Ihnen sagen, dass es tatsächlich eigentlich nicht kommentierungswürdig ist, weil es sich um einen kleinen Sicherheitsvorfall handelte, der von der Polizei in Berlin unverzüglich reagiert wurde. Die Polizei hat die Personalien von etwa 10 Personen aufgenommen. Es handelte sich dabei um pro-palästinensische Aktivisten. Es kam zu einer Sachbeschädigung auf dem Gelände des Presse- und Informationsamtes. Die wird derzeit beseitigt, das ist durch ein Reinigungsunternehmen, und die Ermittlungen und alles andere liegt nun in den Händen der zuständigen Sicherheitsbehörden, das ist die Polizei in Berlin, der Staatsschutz, und insofern ist der Fall tatsächlich nicht bei mir aufgehoben, außer dass er auf dem Gelände stattfand.
Naja, und dass offensichtlich Angehörige des Bundespresseamtes die Polizei gerufen haben,
ist, glaube ich, nicht verboten.
Bitte?
Das glaube ich nicht verboten, oder?
Das habe ich auch nicht gesagt. Es geht ja bloß um eine Kausalität und Beteiligung von Institutionen, ja. Herr Cornelius. Ja. Haben Angehörige des Amtes beobachtet, wie der Polizeieinsatz physisch ablief? Das, was zu hören war von Augenzeugen, war eben, dass Polizisten eben zum Teil relativ massiv unter Anwendung körperlicher Gewalt gegen diese Sprayer vorgegangen sind. Haben Sie das beobachtet?
Mir ist also nichts bekannt, und auch die von Ihnen vorgenommenen Unterstellungen kann ich nicht bestätigen.
Herr Jung, zu dem Thema?
Sie haben jetzt nur gesagt, dass Personalien aufgenommen wurden, aber dass im Vorfeld dieser Personalienaufnahme tatsächlich Gewalt angewendet wurde, das haben Sie jetzt nicht erwähnt.
Das ist eine Unterstellung, die Sie gerade machen, und das verweise auf die zuständigen Ermittlungen der Sicherheitsbehörden. Deswegen kann ich jetzt das auch nicht erwähnen.
Naja, aber Sie waren ja auch mal Journalist, Augenzeugenberichte, wenn die übereinstimmen, dann ist die Sache ja klar.
Diese Augenzeugenberichte sind mir nicht bekannt, und klar ist sie nicht. Sie haben jetzt schon in der vierten Frage hintereinander mit Mutmaßungen und Unterstellungen gearbeitet, und dazu kann ich leider mich nicht verhalten.
Wir arbeiten mit Quellen, Herr Cornelius.
Ich würde das Thema wechseln. Herr Rinke, bitte.
Genau. Eine Frage zur Innenpolitik, und zwar Energiepolitik. Die Frage geht an Herrn Cornelius und Frau Hartmann. Gestern gab es widersprüchliche Äußerungen von Herrn Merz und von Herrn Klingbeil, ob nun die Förderung für erneuerbare Energien gekürzt wird oder nicht. Herr Merz hat das gesagt und Herr Klingbeil hat das bestritten. Deswegen hätte ich ganz gerne gewusst, wie da jetzt eigentlich der Stand innerhalb der Bundesregierung ist.
Ich kann gerne anfangen. Ich würde mir jetzt den Vorwurf in Ihrer Frage nicht ganz so eigen machen wollen, aber kann noch mal darauf verweisen, was der Minister gesagt hat, nämlich dass er sich betont hat, dass viel Geld in den Klimaschutz investiert wird, viel Geld für den Klimaschutz zur Verfügung gestellt wird. Unter anderem stärken wir den KTF mit 100 Milliarden Euro in den nächsten 10 Jahren. Das heißt, es wird massiv investiert, damit die Transformation der Wirtschaft gelingen kann, auch die Transformation der Industrie und die Modernisierung der Bahn. Das heißt, es ist ein sehr konkreter Beitrag zum Klimaschutz in diesem Land. Und zum Ausbau der erneuerbaren Energien hat der Minister unterstrichen, dass der uneingeschränkt weitergehen muss. Genau, vielleicht das Einordnen dazu.
Ergänzungen?
Eine Ergänzung. Also, dann muss ich jetzt doch nochmal, jetzt muss ich auch mal zitieren. Also der Minister hat gesagt, bei Phoenix, der Ausbau der Erneuerbaren, der muss uneingeschränkt weitergehen. An der Stelle werden wir nicht zulassen, dass abgebremst wird. Der Bundeskanzler hat gestern gesagt, wir werden die Ausbauziele leicht zurücknehmen. Und die Wirtschaftsministerin hat ja von einer Kürzung der Solarförderung gesprochen. Also diese drei Aussagen passen ja nicht zusammen.
Ich glaube, dass sich die Bundesregierung einig ist, dass die Energiewende oder dass die Energiepolitik, die jetzt auch auf Grundlage des Monitoringberichtes entwickelt wird, das Ziel hat, eine verlässliche, stabile Energieversorgung sicherzustellen, dass sie auch bezahlbar sein muss, dass das Ziel 80% erneuerbarer Energieanteil bis 2030 steht. Der Bundeskanzler hat mehrfach betont, dass wir dazu mehr Technologieoffenheit brauchen, realistische Ausbauziele und vor allem steuerbare Kraftwerke, die ausbauten müssen, insofern jetzt relativ zügig und ressourcenschonend weitergetrieben werden. Die Feinsteuerung der Energiepolitik hat Frau Reiche jetzt in dem Monitoringbericht in den Umrissen skizziert. Vielleicht mag das Wirtschaftsministerium das nochmal vertiefen, aber wir haben das in den letzten Tagen, glaube ich, auch hier und in anderer Stelle hinreichend öffentlich thematisiert. Ich sehe da keinen Widerspruch.
Das Wirtschaftsministerium?
Genau, ich würde da gerne auch noch mal ergänzen, weil Sie hatten ja auch die Ministerin angesprochen. Also ich glaube, es ist auch noch mal ganz wichtig klarzumachen, die Ministerin hat zum einen gesagt, wir halten daran fest, an unseren Zielen, dass wir 80% erneuerbare Energieanteil erreichen wollen bis 2030. Gleichzeitig wollen wir auch weiter klimaneutral werden. Die Ziele sind ganz klar und die sind auch festgelegt. Gleichzeitig müssen wir dafür sorgen, dass sozusagen Energie für die Bürgerinnen und Bürger und auch für die Unternehmen bezahlbar ist und gleichzeitig auch Versorgungssicherheit hergestellt sind. Diese beiden Punkte hat ja auch das Monitoring nochmal rausgegriffen. Die haben ja auch nochmal die Gutachter gesagt, dass bisher sozusagen die Bezahlbarkeit der Energie, der nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Und das ist ja ein zentraler Aspekt. Wir haben in Deutschland mit einer der höchsten Energiepreise. Gleichzeitig werden wir im nächsten Jahr voraussichtlich, glaube ich, rund 30 Milliarden Euro aus Steuergeldern investieren in das Energiesystem, das subventionieren. Und die Kosten werden weiter steigen. Und deswegen ist es zentral, dass wir jetzt auch bei dem weiteren Ausbau, und wir werden die erneuerbaren Energien auch weiter fördern, auch das hat die Ministerin klar gemacht, aber es ist zentral, dass wir auch auf die Kosten mehr achten. Und da sind wir jetzt in einem Zeitpunkt, wo wir wissen, wir haben jetzt 60% erneuerbare Energien. Ein Großteil des Mechanismus, wie wir bisher erneuerbare Energien ausgebaut haben, stammt ja aus einer Zeit, wo erneuerbare Energien sozusagen ein zartes Pflänzchen waren. Ne? Also ein kleiner, die frisch am Markt waren, wo es wichtig war, dass wir überhaupt in die erneuerbaren Energien gekommen sind. Und jetzt haben wir eine Zeit, wo die Erneuerbaren eigentlich die Hauptenergieträger sind, oder sollen sie auch sein. und wir werden sie noch weiter ausbauen. Und deshalb ist es jetzt so wichtig, dass wir schauen, dass wir die sozusagen so integrieren in unser Energiesystem, dass sie in das System passen, dass sie systemdienlich sind, dass wir sozusagen nicht ausbauen und nicht gleichzeitig darauf achten, dass wir diese erneuerbaren Energien auch nutzen können. Denn wenn wir erneuerbaren Energien ausbauen und nicht gleichzeitig auch sicher gehen, dass wir sie auch nutzen können, ist das ein ineffizientes System. Und am Schluss wird das mit Steuergeldern bezahlt, das Haushaltsmittel. Die Stromkunden müssen dafür bezahlen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir jetzt schauen, wie wir das System insgesamt etwas effizienter aufstellen können. Nochmal, es geht nicht darum, dass wir die Förderung einstellen wollen oder gar die Förderung soll weitergehen, das ist ganz zentral, aber wir müssen sicherstellen, dass wir sie kosteneffizienter machen und die erneuerbaren Energien sich besser in das System einfügen. Das, nur dann werden wir diese Energiewende auch zum Erfolg bringen, denn die Strompreise sind ein Riesenfaktor für die Wirtschaft. Wir haben die Stahlindustrie vorher angesprochen, die unter hohen Energiepreisen leidet. Auch wenn wir über die Elektrifizierung sprechen, ist es zentral, dass unsere Strompreise ein wettbewerbsfähiges Niveau erhalten. Und da spielen immer mehr ein zentraler Faktor diese Systemkosten. Also Systemkosten, die wir haben über den Netzausbau, Systemkosten, die wir haben, die wir über Speicher haben, die wir haben über Engpassmanagement. Vielleicht dazu eine Zahl. In den letzten 5 Jahren haben wir rund 14 Milliarden Euro für das Netzengpassmanagement bezahlt. Im vergangenen Jahr waren das rund 3 Milliarden Euro. Das heißt, wir müssen gucken, wie wir dieses System effizient aufstellen. Und das ist das Ziel der Ministerin.
Ich habe jetzt dazu noch eine Frage von Herrn Jung, Herrn Zwick und dann nochmal, wenn es sich nicht erledigt hat, ein neues Thema von Herrn Jung und würde dann den Strich drunter ziehen. Herr Jung, erstmal zu dem Thema.
Das neue Thema hat sich erledigt.
Okay, alles klar.
Herr Wagner, weil es um die Kosten geht, erkennt die im Ministerium an, dass die billigste Energie erneuerbare Energien sind?
Also die erneuerbaren Energien, das ist ja ohnehin das Ziel. Ich habe gesagt, wir wollen die weiter auf 80% bringen. Bloß bei erneuerbaren Energien ist nur, glaube ich, zentral, dass dieser Slogan erneuerbare Energien, Wind und Sonne schicken keine Rechnung. Ne? Aber gleichzeitig schaffen sie hohe Systemkosten. Wir haben jetzt vor kurzem einen 6,5 Milliarden Euro teuren Zuschuss für die Netzentgelte beschlossen, der in Zukunft aus dem KTF bezahlt wird, um sozusagen, da geht es darum, diese Kosten, die immer weiter steigen, etwas zu dämpfen. Und das ganze System ist sehr komplex geworden und deswegen ist es da zentral, dass wir dort auf die Effizienz achten. Also die erneuerbaren Energien und das ganze Stromsystem hat große Systemkosten und das muss man insgesamt betrachten.
Aber Sie erkennen an, dass die Produktion von einer Kilowattstunde Strom ganz klar am billigsten bei Wind und Sonne sind und dass die fossilen und die Atomenergie viel teurer sind. Damit wir hier einfach nur bei den Fakten bleiben.
Ich werde jetzt keine Energieträger betrachten. Ich habe Ihnen gesagt, dass am Schluss es entscheidend ist, was der Strompreis macht. Ne? Und der Strompreis für den Bürgern und auch für die Unternehmen ist nicht nur die Frage, was der sozusagen an der Strombörse kostet. Aktuell ist es ja so, dass die quasi mit Null reingehen durch die Förderung, durch die EEG-Förderung. Aber zentral ist, was kostet das gesamte System. Also die Maßnahmen, die wir machen, um das System aufrechtzuerhalten, um die Netze auszubauen, um die Netze zu stabilisieren. Das ist sozusagen ein Gesamtsystem, was Sie ziehen müssen. Und dann sehen Sie ja auch, welche Anteil die Netzentgelte mittlerweile ausmachen bei den Strompreisen. Und das sind alles Systemkosten, die Sie mit insgesamt ins Bild nehmen müssen. Erst dann wird eigentlich ein gesamtes Bild daraus.
Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
Herr Zwick.
Das wesentliche Ergebnis des Monitoringberichts ist ja, dass die Prognose für den Strombedarf in Zukunft in Deutschland massiv gesenkt wurde. Das heißt, also nicht nur Privatverbraucher, sondern vor allen Dingen Unternehmen werden weniger Energie brauchen. Bedeutet das denn, dass Sie davon ausgehen, dass die Deindustrialisierung in Deutschland auch, also Sie machen sich das ja auch zu eigen, Sie akzeptieren ja diese Prognose, bedeutet das denn, dass Sie davon ausgehen, dass die Deindustrialisierung in Deutschland weitergeht und dass wir nicht mehr auf einen stärkeren Wachstumspfad oder überhaupt auf einen Wachstumspfad zurückkommen?
Also das klare Ziel der Wirtschaftsministerin ist, dass wir auf den Wachstumspfad zurückkommen. Wir brauchen wieder Wachstum als deutsche Volkswirtschaft. Unsere Unternehmen brauchen Wettbewerbsfähigkeit dafür. Einer der Faktoren für die Wettbewerbsfähigkeit sind die Strompreise, die Energiepreise. Und das ist eins der Themen, die uns die Unternehmen jeden Tag sagen. Ne? Wir haben zu hohe Energiepreise neben den hohen Lohnnebenkosten. Wir haben die Bürokratie. Das heißt, wir haben an mehreren Stellschrauben, an denen wir arbeiten. Wir haben jetzt als Bundesregierung ja schon steuerliche Entlastungen auf den Weg gebracht. Wir haben Entlastungen auf den Weg gebracht, jetzt auch beim Strompreis. Das sind aber beim Strompreis, das sind alles sozusagen Haushaltssubventionen. Ne? Also die gehen von einem Topf in den anderen Topf, aber bezahlt müssen sie trotzdem werden. Und deshalb ist es so zentral, dass wir sozusagen für den zukünftigen weiteren Ausbau immer im Kopf haben, immer im Blick haben, dass wir die, dass wir das so kosteneffizient wie möglich machen. Denn das schafft niedrige Energiekosten und das schafft Wettbewerbsfähigkeit und das schafft Wachstum auch für die Unternehmen. Gleichzeitig sind die Zahlen, wie sie sind, ne? Also wir sind jetzt sozusagen, was die 2030-Prognose sind, sind wir natürlich auch schon deutlich weiter als zu Zeiten, als wir die Prognose, die wir jetzt im EEG haben, die 750 Terawattstunden sieht. 750 Terawattstunden, wir sind jetzt bei gut 500. Das wäre quasi noch in den nächsten 4 Jahren, wir sind jetzt fast bei 2026, würde das bedeuten, dass wir quasi noch mal die Hälfte des Stroms mehr verbrauchen. Und das sehen, ich habe nicht viele Leute gesehen, die das als realistisch sehen. Ne? Deswegen geht das Gutachten von den 600, 700 aus, was die Bandbreite ist. Es geht auch nicht nur darum, dass es, also ein wesentlicher Faktor ist zum Beispiel auch die Elektrolyseleistung. Ne? Also die bisherigen Planungen gehen davon aus, dass wir 10 Gigawatt Elektrolyseure haben bis 2030. Das wären 40 Terawattstunden Stromverbrauch. Das alleine ist schon ein großer Wert und die Ausbauzahlen, die wir jetzt haben, zeigen, dass wir das nicht erreichen. Bedeutet nicht, dass deshalb die Elektrifizierung der Energie, nicht der Industrie nicht weitergeht, bedeutet auch nicht, dass wir nicht weiter auf Wasserstoff setzen. Aber auch beim Wasserstoff ist es ja so, wir haben ja 2 Quellen, wir können ihn selber produzieren und gleichzeitig auch aus dem Ausland importieren. Und aktuell ist es so, dass die heimische Elektrolyseproduktion nicht wettbewerbsfähig ist, ausreichend wettbewerbsfähig ist für größere Mengen und deshalb nicht aufgebaut wird. Also auch das ist ein Grund, warum sozusagen der Energiebedarf für 2030 auch aus weniger prognostiziert wird. Und das ist ja nicht eine Prognose, die wir allein treffen, sondern das ist ja auch das Monitoring hat ja selber, ne, dieses Prognosespektrum aufgegeben, dass sie in anderen Studien so zusammengetragen haben. Aber nochmal ganz zentral ist, wir halten daran fest, dass unsere Wirtschaft wieder wettbewerbsfähig wird, dass sie wächst, dass wir ein starker Industriestaat sind und wir werden ganz klar sicherstellen, dass die Industrie immer ausreichend mit Strom versorgt ist.
Herr Jung, ist es ganz dringend?
Nur eine kurze Nachfrage. Beim Strompreismechanismus geht es um das Merit-Order-Prinzip. Ist die Ministerin, steht die weiterhin hinter diesem Strompreismechanismus, wo die teuerste Stromquelle den Preis für alle anderen Kraftwerke bestimmt?
Das ist ein europäisches System.
Kann man erinnern.
Wir gibt dazu aktuell keine Planungen und Veränderungen.
Dann danke ich Ihnen allen und wünsche einen schönen Tag.